Guten Tag, liebe KollegInnen. Heute ist der 12. April 2024. Es ist 14 Uhr nachmittags. Es ist ein Freitag und wir reden über die Dinge nicht vielleicht ganz zufällig an einem Freitag, weil Frau Kollegin Doktorin Christine Eichhorn, die hier heute mein Gast ist, ja auch noch einen anderen Job hat, nämlich den, für den sie eigentlich bezahlt wird. Und das ist eine Tätigkeit in der Wissenschaft. Frau Eichhorn war schon zweimal hier. Nur noch mal zur Erinnerung, hier blende ich kurz ein, das sind wir vor etwas mehr als einem Jahr. Und noch mal ein gutes Jahr davor haben wir auch schon mal gesprochen. In beiden Gesprächen ging es um das, was Frau Eichhorn wie viele andere so nebenbei tun, nämlich die Selbstorganisation und die Wissenschaftsorganisation zu besprechen. In dem, was Frau Eichhorn eigentlich beruflich tut, ist es der Fall, dass sie weiterhin, so wie schon im letzten Gespräch, das wir geführt haben, eine Professur an der Universität Stuttgart vertritt. Sie ist vom fachlichen Hintergrund her Literaturwissenschaftlerin. Ich spreche immer sehr gerne mit Literaturwissenschaftlerinnen, aber heute reden wir nicht über Literatur, sondern wir reden über einen ganz konkreten, so wie damals auch, ganz konkreten Anlass dieses Treffens, ist nämlich dieser Entwurf hier. Es gibt einen Referentenentwurf, der ganz fürchterlich kompliziert klingt, auch schon in der Überschrift und im Schriftbild sieht man, dass man da eigentlich nicht so richtig gerne drin liest, wenn man nicht vom Fach ist. Das ist eine Änderung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Das klingt, wie gesagt, sehr technisch, ist aber sehr wichtig. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist ein deutsches Bundesgesetz, mit dem die wissenschaftlichen Karrieren in Deutschland reguliert werden, im sogenannten Mittelbau. Also für alle Kolleginnen und Kollegen, die nicht auf eine echte Professur berufen sind, hat das unmittelbare Auswirkungen, weil da drinnen steht, unter welchen Voraussetzungen man eine sogenannte Sonderbefristung vornehmen kann. Das ist vielleicht der wichtigste Inhalt, also unter welchen Voraussetzungen man entgegen der allgemeinen Regeln des Arbeitsrechts in der Wissenschaft Befristungen vorsehen kann. Und das ist der unmittelbare Anlass. Es gibt noch einen zweiten unmittelbaren Anlass. Frau Eichhorn ist sehr engagiert in einem Netzwerk, das Ich bin Hanna heißt. Ich bin Hanna ist eine, sie wird es gleich viel besser als ich das kann beschreiben, ich sage mal vorläufig eine Organisation, mit der eine Stimme versucht wird zu erheben in dieser Diskussion rund um das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Ich bin Hanna hat eine lange Geschichte, die Sie in den vorherigen beiden Talks nachhören können. Ganz kurz formuliert, es ist unter anderem ein Hashtag auf Twitter, respektive X, also wenn Sie sich weiter vertiefen wollen, abgesehen von den genannten YouTube-Videos, einfach einmal Ich bin Hanna als Hashtag auf X suchen und Sie finden jede Menge weitere Informationen auch über diese Initiative. Frau Eichhorn, vielen Dank, dass Sie da sind. Was hat sich getan seit unserem letzten Gespräch?
Ja, danke Ihnen für die nochmalige Einladung. Freut mich, dass ich jetzt hier schon wieder bei Ihnen sein darf. Ja, was hat sich getan seit dem letzten Gespräch? Das ist eine gute Frage. Also erstmal haben wir das letzte Mal gesprochen über das Eckpunktepapier. Also es ist ja so, dass die Ampelkoalition, die ja seit 2021 regiert, sich vorgenommen hatte, das von Ihnen schon angesprochene Wissenschaftszeitvertragsgesetz zu reformieren. Das steht auch im Koalitionsvertrag. Und dann hat man angefangen, so einen Stakeholder-Prozess zu laufen zu lassen. Und das Ziel war eigentlich, dass alle drei Parteien, also die FDP, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung innehat, die Grünen und die SPD zusammen ja einen gemeinsamen Entwurf vorlegen. Das haben sie halt vor allem ja mit diesem Eckpunktepapier versucht. Da hat es aber so viel Widerstand gegeben, darüber haben wir letztes Mal auch gesprochen, dass dieses Eckpunktepapier relativ schnell wieder zurückgezogen wurde. Und dann gab es im Juni 2023, seitdem ist dieser Referentenentwurf tatsächlich da, den Sie jetzt eben schon angesprochen und auch eingeblendet haben. Nun ist aber die Frage, warum haben wir nicht im Juni 2023 miteinander gesprochen, sondern warum jetzt? Und dann kann man nämlich sagen, es ist danach erstmal gar nichts mehr passiert. Und zwar deshalb, weil dieser Entwurf vom Ministerium alleine stammt. Also das heißt, dieses Anliegen, da einen gemeinsam abgestimmten unter den drei Parteien konsensualen Entwurf zu machen, das ist dann erstmal gescheitert. Das Ministerium hat also diesen Entwurf alleine vorgelegt. SPD und Grüne sind nicht mitgegangen und haben also lange Zeit diesen Entwurf noch blockiert. Und jetzt, deshalb ist der Anlass unseres Gesprächs, vor einiger Zeit ist jetzt beschlossen worden in der Koalition, dass man den Entwurf jetzt ins parlamentarische Verfahren gibt, was aber auch nicht heißt, dass man sich jetzt geeinigt hat, dass man diesen Entwurf so lassen will, sondern es ist eigentlich eher so, man hat sich darauf geeinigt, wir können uns also nicht verständigen über die strittigen Fragen in der Koalition und was wir jetzt also machen ist, wir leiten das weiter ans Parlament und an die zuständigen Ausschüsse, damit die noch strittigen Fragen entscheiden können. Das heißt, wir haben jetzt also eine Situation, in der, kann man sagen, 9 Monate lang gar nichts passiert ist und jetzt kommt also wieder so langsam etwas Bewegung hinein. Also das ist erstmal grob der Stand. Wahrscheinlich muss ich gleich nochmal was dazu sagen, was in dem Entwurf drinsteht und was die strittigen Fragen sind, aber vielleicht wollen wir das auch eher im Gespräch machen. Sie sind jetzt stumm.
Auch dafür bin ich jedes Mal zu blöd. Ja, hier bin ich wieder. Ich bin aber da und habe gut zugehört. Vielen Dank für die Präzisierung. Sie haben recht. Natürlich, der Referentenentwurf ist von 2023. Das, worüber wir jetzt reden, habe ich gerade vorher versprochen, ist der Regierungsentwurf. Also hier ist die entsprechende Webseite auf der Webseite des Forschungsministeriums. Und hier ist der Gesetzesentwurf. Und da gibt es also jetzt eines zu sagen oder zweierlei zu sagen aus meiner Sicht. Erstens, es ist nach wie vor kein Gesetz, ja, sondern wir sind nach wie vor im Diskussionsstadium. Und zweitens ist zu sagen, es hat sich allerdings zwischen dem Referentenentwurf und dem Regierungsentwurf einiges geändert. Insbesondere gibt es jetzt dieses, vielleicht wollen Sie gleich mehr darüber erzählen, dieses 4+2 Modell und all die Implikationen, die das hat.
Mhm.
Fangen wir damit vielleicht einmal sogar an. Ja. Was heißt denn 4+2? Inwiefern ist das ein Fortschritt? Inwiefern ist das keiner? Wie schätzen Sie die Chancen dieses nunmehrigen Regierungsentwurfs ein? Wie positionieren Sie sich persönlich dazu? Wie positioniert sich Ich bin Hanna dazu? Das sind jetzt viele Fragen, alle sind wichtig.
Ja, also vielleicht eine kleine Korrektur. Also der Regierungsentwurf ist eigentlich entspricht dem Referentenentwurf. Die Änderung ist also schon im Referentenentwurf drin. Das Eckpunktepapier, wo wir zuletzt drüber gesprochen haben, das vom 1. ist kompliziert, ne? Das vom März, da stand drin, dass die Phase, also das Sonderbefristungsrecht in der Wissenschaft läuft ja im Moment so, dass man 6 Jahre vor der Promotionszeit hat, befristet beschäftigt zu werden und 6 Jahre danach. Und diese 6 Jahre danach, das ist eigentlich der größte Streitpunkt. Ja? Und da hatte man im Eckpunktepapier vor einem Jahr vorgeschlagen, das auf 3 Jahre zu verkürzen und dann ist man nach dem Prozess, hat man sich nochmal zusammengesetzt und ist dann bei dieser 4+2 Regelung rausgekommen, die auch jetzt noch eben da drin steht und die aber immer noch strittig ist. So, ja. Jetzt muss man genau wissen erstmal, was 4+2 bedeutet. Diejenigen, die sich an ihre Grundschulmathematik erinnern, wissen natürlich, dass 4+2 zunächst auch mal wieder 6 ist. Ja. Also das heißt, man bleibt eigentlich bei dem erstmal bei der Jahreszahl, die auch im aktuellen Wissenschaftszeitvertragsgesetz drinsteht. Man hat es aber jetzt aufgesplittet, wie man an diesem 4+2 hört, und zwar in eine Phase einerseits, die, also das heißt, es würden 4 Jahre zunächst kommen, in denen man einfach weiter wie bisher befristet beschäftigen kann mit dem Ziel der Qualifikation. Und dann, wenn man danach noch die weiteren 2 Jahre ausreizen möchte, dann ist das eben an die Voraussetzung gebunden, dass es eine Anschlussperspektive geben muss. Das heißt also, dann muss ich irgendwie draufschreiben, dieser Vertrag wird nochmal 2 Jahre befristet und wenn die und die Kriterien erfüllt sind, dann geht er eben automatisch in eine entfristete Stelle über. Das ist einerseits insofern ein gewisser Fortschritt, als wir diese Anschlusszusage, die ist ja auch von uns in die Diskussion mit eingespielt worden, zusammen mit Simon Pschorr, der uns also unser Chefjurist sozusagen ist, der sich mit diesen Fragen sehr gut auskennt. Die Idee dahinter ist natürlich, dass man dann nicht mehr einfach so befristen kann, weil das ja das große Problem im Moment ist, dass die Abhängigkeiten so stark werden, dass die Leute sehr lange in dieser Warteschleife hängen, ohne jede Perspektive. Insofern ist es natürlich grundsätzlich erstmal eine gute Idee zu sagen, oder als Kompromisslösung zu sagen, ne, wenn man eben jetzt nicht einfach sagt, okay, wir wollen Befristung komplett runter, dass es gar nicht mehr möglich ist, dass man dann sagt, okay, dann machen wir wenigstens so eine Variante mit Anschluss. Anschlusszusage. Das Problem ist jetzt aber bei diesem Entwurf, dass die Anschlusszusage natürlich extrem spät kommt. Ja? Also wenn man sich überlegt, man darf die Leute 4 Jahre befristet anstellen und dann diese 2 Jahre, dann kommt erst die Anschlusszusage, dann ist es eigentlich kein Systemwechsel. Ja? Das heißt, wir haben immer noch sehr, sehr umfangreiche Befristungsoptionen. Es ist ja dann auch hochwahrscheinlich, dass die Unis eben nicht anfangen werden, diesen 2-Jahres-Vertrag zu geben, denn dann würden sie sich ja diese Verpflichtung einkaufen, die Leute danach zu entfristen. Es wird also wahrscheinlich nicht passieren. Wahrscheinlich wird es effektiv dazu führen, dass eben nur noch 4 Jahre Befristung da sind. Und die Folge davon ist einerseits, Leute fangen dann an und versuchen dann die Anforderungen, die sie jetzt erbringen müssen, um Chancen auf eine Professur zu haben, in den 4 Jahren statt in 6 Jahren zu erbringen. Und oder es wird nach anderen befristeten Weiterbeschäftigungsoptionen gesucht. Wir haben ja auch immer noch eine ganze Menge Drittmittelstellen, Projektstellen oder vielleicht kann man auch aufs Beamtenrecht an der einen oder anderen Stelle zurückgreifen, dass man Beamte auf Zeit dann beschäftigt. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass der Entwurf, so wie er jetzt ist, nicht zu dem Systemwandel führt, den man eigentlich haben will oder der eigentlich angestrebt ist von uns, sondern eher zu einer Verschärfung der Situation für die Betroffenen.
Ich würde das gerne, nachdem ja nicht jede und jeder, der hier zuhört, voll in dem System drinnen ist, ein bisschen runterdröseln auf so eine typische Karriere, wie sie jetzt aussieht und dann eine typische Karriere, wie sie dann aussieht. Und vielleicht erlauben Sie mir, das ganz kurz zusammenzufassen aus meiner Sicht. Also bisher ist das deutsche System ungefähr so organisiert, dass man, wenn man da hineinkommt, nachdem man das Studium absolviert hat, Klammer auf, und das ist mitunter ja nicht ganz einfach, ist sehr fachspezifisch. Da gibt es Fächer, wo es sehr schwierig ist, so eine Stelle zu kriegen. Dann gibt es umgekehrt zunehmend Fächer, die angeblich Schwierigkeiten haben, qualifizierte Leute zu finden. Also dann kommt man da rein und dann kriegt man, wenn man nicht auf einer Drittmittelstelle sitzt, typischerweise einen befristeten Vertrag. Da hat man bis zu 6 Jahre Zeit. Manchmal sind die Befristungen deutlich kürzer, um eine Promotion zu produzieren. Und auf Grundlage dieser Promotion kann man dann versuchen, eine Postdoc-Stelle zu bekommen, wo man im Prinzip wiederum 6 Jahre Zeit hat, in denen man sich qualifizieren soll. Ganz klassisch wäre das eine Habilitation. Und dann ist man auf dem freien Markt, manche sagen auch auf dem Strich, und versucht irgendwo eine Lebenszeitstelle zu bekommen, wo man sich dann eben über Vorträge und das, was man bisher gemacht hat, bewirbt und qualifiziert. Dann wird man genommen, dann wird man, wenn man Glück hat, im Regelfall immer noch verbeamtet. Und ab dann ist man Chefin oder Chef und kann eigentlich tun, was man will. Man hat unbedingt, also typischerweise auch dann 3 bis 4 andere Jüngere, die einer oder einem dann zuarbeiten, die in derselben Situation sind, halt nur auf einer der vorherigen Phasen. Und das führt dazu, dass natürlich insbesondere die Postdoc-Phase zunehmend unattraktiv geworden ist, weil man da insbesondere auch für Frauen unattraktiv geworden ist, insbesondere für Menschen, die einen schwächeren sozialen Hintergrund haben, etc., etc., weil man eben riskiert, dass man mit Mitte 30, Anfang 40, Mitte 40 manchmal erstens ununterbrochen in sehr unangenehmen Bewerbungssituationen ist, die manchmal jahrelang dauern, nicht wirklich transparent sind, von vielen Faktoren abhängig sind, die man nicht beeinflussen kann. Außerdem an Orte führen können, in denen man vorher noch nie war. Wenn man Pech hat, landet man in Zürich oder in Augsburg oder in Hamburg oder in Wien und man weiß niemals wo, was also mit Privatleben nur mitunter schwierig vereinbar ist. Also es ist nicht wahnsinnig attraktiv und es ist auch hochriskant, weil es eben passieren kann, dass man mit Mitte 40 plötzlich davor steht, dass man 15 oder 20 Jahre der eigenen Biografie in etwas investiert hat, was man nicht erreicht. Auch nicht immer deshalb nicht erreicht, weil man einfach nicht passt, sondern weil man einfach Pech hat. Also es gibt viele Fälle, die ich auch persönlich kenne, wo Leute ohne Zweifel gut geeignet wären und das nie erreicht haben. So, dieser Zustand wird im Wesentlichen damit begründet, dass es notwendig wäre, diese Sonderbefristungen vorzunehmen, weil, es steht da gleich am Anfang im Entwurf, das trage den Besonderheiten des Wissenschaftsbetriebs Rechnung, indem es gegenüber dem allgemeinen Befristungsrecht spezielle und erweiterte Regelungen für die Befristung vorsieht. Weil, in a nutshell, das Argument ist, ich verwende jetzt das Wort, dass man müsse vermeiden, dass da eine Verstopfung stattfinde, ja, dass also sozusagen eine Generation, zum Beispiel die jetzt gerade anfängt, alle Stellen besetzt und dann für die nachfolgenden Generationen keine Stellen mehr verfügbar wären, weil alles in Dauerstellen transformiert worden wäre. Das Ganze findet auch noch statt vor dem Hintergrund einer sehr emotionalisierten Debatte über den Erfolg oder Nicht-Erfolg von Dauerstellen im sogenannten Mittelbau in der vorvorletzten Generation, die da unterwegs war. Was jetzt geändert werden soll, ist also, dass in diesem System in der letzten Stufe, in der Postdoc-Phase, nicht mehr so wie bisher 6 Jahre vorgesehen sind, sondern nur noch 4 Jahre und eine Befristung, eine weitere befristete Stelle nach diesen 4 Jahren auf Postdoc-Ebene nur noch zulässig ist, wenn eine Anschlusszusage getroffen wird. Was bedeutet eine Qualifizierungsvereinbarung? Was bedeutet, man muss irgendwie weiteres Buch schreiben oder 3 Aufsätze schreiben oder besonders gut in der Lehre evaluiert werden und muss dann eine Perspektive haben auf eine Tenure, auf eine Lebenszeitstelle. Und was Sie befürchten, wenn ich es richtig verstanden habe, und viele rund um Ich bin Hannah herum, ist, dass das im Ergebnis dazu führen wird, dass man jetzt eben nicht mehr 6 Jahre Postdoc hat und dann auf der Straße steht, wenn man Pech hat, weil man sich nicht erfolgreich beworben hat, sondern nur noch 4 Jahre und das dann eben nicht attraktiver, sondern weniger attraktiv geworden ist, das ganze System. Habe ich es richtig verstanden? Welche Fehler habe ich gemacht oder ist das eine ungefähr richtige Zusammenfassung?
Ja, das ist im Grunde richtig. Man muss vielleicht aber ergänzen, dass das jetzt nicht heißt, dass der Status quo besser sei. Ja, also das ist ja dann häufig dann kann man dann sagen, ja, dann lassen wir es doch bei den 6 Jahren. Aber man darf halt nicht vergessen, wir haben ja gerade wegen der aktuellen Situation, in der wir 6 Jahre Befristung haben, genau diese ganzen Probleme, die Sie jetzt auch nochmal zusammengefasst haben, dass die Leute einfach dann in einem Alter sind, in dem es wirklich schwierig wird, dann sich nochmal beruflich neu zu orientieren, in dem sie dann vielleicht auf eine Familiengründung verzichtet haben, in der Leute raussortiert worden sind aus dem Wissenschaftssystem, die wirklich gut gepasst hätten. Also das ist einfach keine Lösung, sondern die Lösung muss darin bestehen, dass wir es tatsächlich schaffen, mehr unbefristete Stellen und Karriereperspektiven auch zusätzlich zur Professur zu etablieren. Und das ist, glaube ich, das wirklich Entscheidende, was man sagen muss, was diesem Entwurf so nicht gelingen wird. Zumal, das habe ich jetzt in meiner ersten Zusammenfassung noch nicht erwähnt, es ja auch einfach unlogisch ist. Ja, Sie haben jetzt gesagt, ja, ein paar Sachen aufgezählt, was das sein könnte, ja, was für Kriterien für Entfristung da sind. Aber wie soll denn das nach 2 Jahren gehen? Ne? Also entweder haben Sie in den ersten 4 Jahren diese Leistungen schon erbracht und das ist so gut wie fertig. Ja, dann kann man die Leute aber auch gleich nach den 4 Jahren entfristen. Oder sie haben das nicht geschafft, was sollen sie denn dann in den 2 Jahren noch schaffen? Ja, also je nachdem, woran man arbeitet, ein Buch ist nicht in 2 Jahren unbedingt geschrieben und in experimentellen Fächern ist dann in den 2 Jahren vielleicht gerade mal irgendein teures Mikroskop oder sowas angeschafft. Das heißt, das ist völlig irrsinnig, diese Anschlusszusage dann an diesen 2. 2-Jahres-Vertrag zu koppeln. Wenn man das gleich beim Start der ersten Phase machen würde, also 4+, ja, und dann einfach sofort entfristen, sähe das schon ganz anders aus. Also das man diese 2-Jahres-Regel ist erstens zu spät und zweitens dann einfach ein Zeitraum, der für so eine Bewertung vollkommen unsinnig ist.
Mhm. Gut, vielleicht reden wir nochmal über die Genese, nachdem ich das so verunglückt vorher dargestellt habe, um das nochmal sauber jetzt hinzukriegen. Diese Position, die Sie jetzt gerade formuliert haben, ist ja nicht ganz neu. Nicht? Also seit es Ich bin Hannah gibt, argumentieren ja alle bei Ich bin Hannah gegen diese 6 Jahres befristete Postdoc-Position. Sie sind, wenn ich nichts versäumt habe, etwas weniger kritisch in Bezug auf die ersten 6 Jahre, also die Prädoc-Stellen, wo es um die Dissertation geht. Jetzt sagen Sie gerade, dass der alte Zustand schlecht ist, der neue Zustand schlecht ist, während das Ministerium sagt, man habe die Bedenken aufgenommen und man habe mit den Stakeholdern geredet und das sei jetzt ein im Wesentlichen, also wenn schon nicht konsentierter, so zumindest vertretbarer Kompromiss. Würden Sie diesen Eindruck teilen? Also hat zwischen unserem letzten Gespräch und diesem Gespräch jetzt ein konstruktiver Dialog stattgefunden, der erklären würde, warum man jetzt diese neue Regel geschaffen oder vorgeschlagen hat? Oder ist es so, dass das ein bisschen halt so dahingeschrieben ist, weil man das halt schreibt in einen Entwurf, um ihn zu begründen?
Ja, also man hat die Bedenken derer aufgenommen, die dann eben sagen, um Gottes Willen, ne, eine Verkürzung der Zeit, das reicht doch nicht, um sich zu habilitieren. So, ja, das ist aber natürlich ein Problem, also das ist zwar richtig, aber das ist ein problematisches Argument, weil wir da nicht aus dem Problem rauskommen. Denn dann argumentieren wir aus dem jetzigen Kontext, erst wenn die Leute habilitiert sind oder professorabel, dürfen sie überhaupt Hoffnung auf einen entfristeten Vertrag haben. Und das ist ja genau der Sinn unseres Aktivismus, da zu sagen, nein, das ist eben nicht der Standard, sondern es muss möglich sein, sich die unbefristete Stelle, wie das ja im Arbeitsrecht eigentlich auch vorgesehen ist, zur Regel zu machen. Und zwar nicht erst dann, wenn man irgendwie professorabel ist, denn dann hat man professorables Personal, habilitiertes Personal, das dann auf irgendwelchen Mitarbeiterstellen sitzt. Das kann es ja auch nicht sein, dass man Anforderungen an Leute stellt und sie dann aber auf Stellen einstellt, wo sie sehr viel weniger Geld bekommen und die sie eigentlich von ihrer Qualifikation theoretisch auch schon längst machen könnten, ohne sich zu habilitieren oder 1000 Drittmittelprojekte einzuwerben und so weiter. Also das ist einfach unsinnig, das ist in einem alten System gedacht. Und wo wir hin müssen, aus meiner Sicht, ist zu einer Situation, wo Leute relativ schnell, spätestens nach der Promotion, auf eine entfristete Perspektive kommen und auf diesen Stellen dann nicht in irgendwelchen Sackgassen landen. Im Moment ist es ja auch so, dass wenn unbefristete Stellen entstehen, sind es häufig dann so Stellen, auf denen wirklich keine Weiterentwicklung mehr stattfinden kann und vorgesehen ist, weil die Leute dann überlastet werden mit Lehraufgaben, Verwaltungsaufgaben und so weiter. Und natürlich bleiben die dann, zumal wenn es so wenige Stellen gibt, auf diesen Stellen sitzen, entweder bis zur Rente oder bis sie ja aus Arbeitsüberlastung zusammenklappen, kann natürlich auch sein. Das heißt, da gehen die natürlich nicht wieder runter. Ja, was wir uns aber wünschen würden, wären ja Stellen, in denen sich Menschen noch weiterentwickeln, in denen die auch mal alle paar Jahre ihre Schwerpunkte noch mal verändern. Und dann, warum soll sich dann nicht jemand in den Fächern, wo das sinnvoll ist, dann auf einer unbefristeten Stelle vielleicht doch noch habilitieren und damit eine Chance auf die Professur haben? Dann ist es den Leuten nämlich auch völlig egal, wie lange das Berufungsverfahren dauert, weil die ja eine Zeit lang die unbefristete Stelle haben. Das heißt, sie haben kein existenzielles Problem. Das kann also dann dauern, wie es will. Dann würde man aufsteigen, würde vielleicht an eine andere Uni gehen, wie auch immer. Die Stelle würde wieder frei. Eine neue Person hätte eine unbefristete Mitarbeiterstelle. Das ist das System, das wir brauchen.
Ich frage nochmal, das ist jetzt ja, das haben wir so ähnlich schon vor einem Jahr besprochen und ähnlich auch schon vor 2 Jahren. Und Sie führen freundlicherweise Gespräche mit Leuten wie mir, aber wahrscheinlich auch Gespräche mit Leuten, die dann Gesetzesentwürfe schreiben. Ich finde das alles nicht so richtig in dem Gesetzesentwurf.
Genau, ja, da haben Sie recht, genau. Ja, Sie hatten ja auch in Ihrer letzten Frage auch noch ja, ohnehin gestellt, darauf die Frage ja gestellt, wie das aufgenommen wurde, ob das konstruktiv ist. Ja, genau, aber wenn man sich das eben anguckt, ne, das sind eben Positionen erstens von so Leuten, die sagen, ja, muss ich ja habilitieren können, aber man sieht auch, dass das Ministerium insbesondere halt besonders auf die Hochschulleitungen und auf die Leitungen der außeruniversitären Forschungseinrichtungen gehört hat, ja, die natürlich gerne weiter befristen wollen. Und zwar so aus haushaltstechnischen Überlegungen. Ne, es ist ja jetzt üblich, dass man Professuren dann einfach, ne, die werden ausgeschrieben und dann kommen irgendwelche Leute, die man haben will, und dann sind die Mitarbeiterstellen ja Verhandlungsmasse. Das heißt, man gibt dann einer Person so und so viel Mitarbeiterstellen in der Hoffnung, dass man denen ein attraktives Angebot macht und dass die dann kommt. Das heißt, es ist Verhandlungsmasse. Es ist etwas, was man dann befristet ist, auch schön wegstreichen kann, wenn mal das Geld an einer anderen Stelle knapp ist. Und aus so einer Leitungsperspektive ist es natürlich sinnvoller, mit möglichst viel befristeten Stellen zu arbeiten. Und wenn das die Leute sind, auf die man hört im Ministerium, dann muss man sich nicht wundern, dass natürlich wenn so eine Aussage kommt, wir haben die Anmerkung eingearbeitet, das auch da rauskommt. Und man sieht ja, dass SPD und Grüne den Entwurf jetzt schon so lange blockieren, zeigt ja eben genau, dass die das Problembewusstsein auch haben, dass das nicht die richtige Lösung ist, sondern dass wir eigentlich weniger Befristung haben müssen und nicht nur wieder die Position der Leitungsebenen hier in den Entwurf reinschreiben.
Da war jetzt eine wichtige Information, die vorher noch nicht da war, dass es also offenbar innerhalb der Koalition unterschiedliche Wahrnehmungen gab über die Sinnhaftigkeit dieses Entwurfs. Vielleicht wollen wir das auch noch ein bisschen vertiefen nachher. Aber ich würde vorher noch gern was sagen, nämlich, dass diese Perspektive der Leitungsebene aus meiner Perspektive in mehrfacher Hinsicht ein wenig, also wenn sie so vorgebracht wurde, verkürzt war oder verkürzt ist. Denn auch aus und gerade aus Leitungsebenensicht muss es erstens attraktiv sein, junge Leute dafür begeistern zu können, in die Wissenschaft zu gehen. Und das verlangt planbare und attraktive Karrierebedingungen. Sonst sind die Professuren in 20 Jahren nur mit Leuten besetzt oder vielleicht auch schon heute nur noch mit Leuten besetzt, die halt irgendwie second best sind und nicht die allerbesten. Das Zweite ist auch auf der Ebene der von Professuren ist es richtig, dass da natürlich die Zahl von Stellen in Deutschland und auch Österreich ein Verhandlungselement ist, über das man scheinbar disponieren kann, aber das führt auch zu einer ungeheuren Erstarrung, wenn dann jemand berufen ist, nicht? Also dann beruft man irgendjemand mit Mitte 40 und der hat dann oder die hat dann irgendwie 6 Stellen oder 4 Stellen oder 2 Stellen und kann eigentlich nur noch diese Ausstattung verbessern, indem man entweder einen Ruf an die Konkurrenz, von der Konkurrenz bekommt, also es incentiviert, dass sich Wegbewerben auch von Professorinnen und Professoren an andere Universitäten, um sich selbst eben zu verbessern. Andere Systemänderungsmöglichkeiten intern gibt es so gut wie nie. Oder entsprechend Drittmittel anzuwerben, was auch eine Möglichkeit ist, was allerdings voraussetzt, dass man einigermaßen sinnvoll Personal in Drittmitteln einsetzen kann und einstellen kann, was im jetzigen System, glaube ich, unbestritten auch nicht wirklich einfach ist, um es mal neutral zu formulieren. Eher im Gegenteil. Ne? Das gelten dieselben Bedingungen wie vorher, nur noch verschärft.
Ja, das würde ich auch absolut unterstreichen. Und also das System ist ja viel komplexer und es gibt ja diese ganzen Probleme, die Sie jetzt auch noch aufreißen, die mit dem WIS-Zeit-VG erstmal nichts zu tun haben, aber die trotzdem da auch noch eine Rolle spielen. Und es ist auch so, es gibt ja ein paar fortschrittlichere Hochschulleitungen, die genau diese Probleme auch ansprechen und die sich dann auch Gedanken machen, wie kann man denn Personalkonzepte noch verbessern. Aber es gibt eben so ein paar wenige laute Leute, ne, die meistens dann schon in den, weiß nicht, 70er, 80er Jahren berufen sind, ja, mit 35 oder so, die also eine ganz andere Karriere gemacht haben und sich dann hinstellen und sagen, ja, das ist halt das Risiko, das man in Kauf nehmen muss. Und diese Leute sind halt sehr, sehr einflussreich im Moment noch und werden auch gerne halt vom FDP-geführten Ministerium gehört. Also man merkt doch, dass die FDP auf bestimmte Stimmen gerne hört und auf andere weniger.
Gut, jetzt ist es so, dass das ein Gesetzesentwurf der Bundesregierung ist. Was bedeutet das zumindest? Anscheinend die Koalition irgendwie dahinter steht, das aber jetzt im parlamentarischen Prozess ist gerade, nicht? Also es wird jetzt diskutiert im Bundestag und außerhalb des Bundestags. Haben Sie eine Einschätzung dazu, wie diese Diskussion bisher verlaufen ist, wie sie voraussichtlich verlaufen wird, ob dieses Gesetz so kommen wird oder ob noch und was gegebenenfalls sich ändern wird?
Also ich weiß gar nicht, ob da im Moment schon so viel diskutiert worden ist, zumindest noch nicht in irgendeiner öffentlichen Form, weil Ausschusssitzungen und sowas, das würde man mitbekommen. Also das ist alles im Moment noch in den Hintertüren und noch in der Vorbereitung, weil da muss man ja dann auch wieder Leute einladen, Sachverständige und so weiter. Also dieser ganze Prozess, der wird sich jetzt auf jeden Fall noch über den Sommer und bis in den Herbst hinziehen. Das ist jetzt also erstmal nur auf den Weg gebracht. Und es ist auch so, dass das Gesetz jetzt erstmal in den Bundesrat geht und deswegen passiert auch noch nicht so viel. Und die Länder dann einfach ihre Meinung dazu sagen können. Also der Bundesrat muss nicht entscheiden, aber der darf natürlich Kommentare abgeben. Und das ist, glaube ich, das, was wahrscheinlich im Moment passiert, dass es einfach dort liegt und die auf diese Rückmeldungen aus den 16 Ländern warten. Genau, also dann hatten Sie gefragt, wie die Wahrscheinlichkeiten sind. Ja, also ich meine, es gibt ja in Deutschland das sogenannte Struck'sche Gesetz, ne, dass man geht zurück auf den ehemaligen Minister Peter Struck, der mal gesagt hat, kein Gesetz kommt aus dem Bundestag heraus, wie es hineingegangen ist. Also insofern, da ist natürlich theoretisch Spielraum drin und darauf setzen natürlich jetzt auch die Beteiligten, aber man muss auch sagen, dann braucht man halt auch die Zustimmung wieder der verschiedenen Fraktionen im Bundestag. Ja? Also wenn wir jetzt mal von der Regierung ausgehen, die natürlich eine Mehrheit hätte, dann muss man aber natürlich die ganzen Fraktionen jeweils von FDP, Grünen und SPD dann dazu bekommen, diesem Entwurf zuzustimmen. Denn wie wahrscheinlich ist, dass man es mit Stimmen der Opposition macht? Da ja eher unwahrscheinlich, ist auch nicht die Praxis. Das heißt, man muss ja trotzdem dann zu einer Lösung kommen, die innerhalb der Fraktionen die Stimmenmehrheit hat. Und da ist dann wirklich die Frage, was für ein Kompromiss könnte das denn überhaupt sein, der diese Möglichkeit mit sich bringt?
Jetzt gibt es einen recht lesenswerten Blog von Frau Amre Bahr, der heißt Arbeit in der Wissenschaft. Ich blende ihn jetzt gerade ein, für die, die es nicht sehen, sondern nur hören. Und Frau Bahr schreibt ganz viel über Ich bin Hanna und über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Unter anderem am 2. April diesen Jahres beginnt sie einen ihrer Posts mit: Seit dem 10. Juni 2021 ist in der Debatte um Arbeitsbedingungen in der deutschen Wissenschaft nichts, wie es vorher war. An diesem Tag haben Christine Eichhorn, hallo Frau Eichhorn, Sebastian Kubon und ich mit vielen anderen WissenschaftlerInnen Ich bin Hanna gestartet, eine Kampagne, die die prekäre Arbeitssituation im deutschen Wissenschaftssystem so öffentlichkeits- und medienwirksam in den Fokus rückte, dass das BMBF ab diesem Zeitpunkt unter großen Druck geriet, was das WIS-Zeit-VG und seine aktuelle wie zukünftige Ausgestaltung anbelangt. Das ist erschienen, wie gesagt, am 2. April 2024, also vor wenigen Tagen, und zeichnet dann in weiterer Folge ein sehr optimistisches Bild, glaube ich, noch Einfluss nehmen zu können auf die weitere Gesetzgebung. Wie legen Sie denn das jetzt an in Ich bin Hanna, Frau Eichhorn? Also ich vermute, Sie wollen weiterhin den Druck auf das Ministerium hochhalten. Und wie tun Sie das?
Ja, eigentlich genau so. Deswegen ist es ganz schön, dass Sie jetzt so ausführlich aus diesem Text von Amreda zitiert haben, weil es gibt ja manchmal auch so frustrierte Stimmen dann in der Community, dann sagen, ja, jetzt ist alles zu spät und dann, ne, es bringt sowieso nichts und so. Und das ist ja einfach nicht der Weg, wie man was erreicht, ne? Also das sind halt dicke Bretter, die man bohren muss und man muss da dranbleiben und muss schauen, dass man die Möglichkeiten, die noch da sind, dann auch nutzt. Und es ist zäh, das stimmt, aber Stichwort Anschlusszusage. Die Anschlusszusage ist an der falschen Stelle in diesem Konzept. Habe ich ja vorhin schon ausgeführt. Die müsste früher kommen. Aber dass die überhaupt drin ist, ja, das ist letzten Endes etwas, was wir in die Debatte reingebracht haben. Das war vor einem Jahr noch eine Option, wo das BMBF gesagt hat, nee, machen wir auf gar keinen Fall. Und dann haben sie uns doch einen Entwurf vorgelegt, wo es zumindest an einer Stelle drin ist, auch wenn es natürlich noch nicht so die Wirkung entfaltet. Und jetzt haben wir im aktuell ja auch die Möglichkeit, dass wir darüber diskutieren, ob es eine Befristungshöchstquote geben kann. Es gibt zum Beispiel, hat es gerade Tarifverhandlungen ja in Hessen gegeben und in Hessen haben sie tatsächlich in diesem Tarifvertrag eine Vereinbarung dann getroffen, dass in den nächsten Jahren die Zahl der befristeten Stellen gedeckelt werden soll. Ja, also das heißt, im Moment ist es schwierig mit der Rechtslage, weil man im BIS-ZVG noch eine Tarifsperre drin hat. Das heißt, die Gewerkschaften können gar nicht so viel verhandeln, wie sie eigentlich möchten, weil das rechtlich nicht erlaubt ist. Aber das ist jetzt so der Weg, den wir wo, oder wo wahrscheinlich auch noch Potenzial ist, dass man über diese Tarifsperre etwas regelt. Also sagt, man gibt den Gewerkschaften, den Tarifpartnern mehr Spielraum, damit sie eben zum Beispiel so etwas wie Befristungshöchstquoten für einzelne Institutionen festlegen können. Dann wäre das auch nochmal ein Instrument zusätzlich zu diesen Fragen der Höchstbefristungsdauer, dass man eben sagt, okay, wenn es nur eine bestimmte Zahl von Personen gibt, die an einer Hochschule zum Beispiel befristet beschäftigt sein darf, dann muss ich halt, wenn dieser Quote erreicht ist, für jede Person, die ich neu befristet einstellen will, eine andere entfristen. Das wäre ja auch ein ganz schönes Instrument. Und darüber diskutieren wir jetzt halt gerade, ob auf diese Weise sich dieser Konflikt auflösen lässt.
Und haben Sie nicht Bedenken, dass dann, wenn man sowas auf der Postdoc-Ebene einführte, das auf die Prädoc-Ebene durchschlüge, also dann einfach die Universitäten dazu übergingen, im Zweifel Prädocs einzustellen statt Postdocs? Also anders formuliert, dass der Übertritt von Prädoc in Postdoc noch komplizierter und schwieriger wird als bisher?
Ja, also diese Gefahr, die gibt es natürlich, dass es so Ausweichphänomene gibt. Ich glaube, das hat aber nur einen begrenzten, es gibt nur, geht nur in einem begrenzten Rahmen. Das hat einerseits damit zu tun, dass es gar nicht mehr so viel Promovierende gibt. Das hatten Sie in Ihrer Anmoderation nämlich auch gesagt. Der Fachkräftemangel schlägt ja jetzt auch in den Hochschulen durch und die Leute wissen einfach besser Bescheid, wie prekär die Arbeitsbedingungen werden, je länger sie sich im Wissenschaftsbetrieb bewegen. Das heißt, die Frage ist, hat man überhaupt noch so viele Promovierende mittelfristig gesehen, dass man das tatsächlich machen kann? Und dann ist es so, dass je nachdem, was für eine Stelle das ist, Promovierende sind halt Leute, die kommen dann frisch vom Studium und je nachdem, was für ein Studium sie haben, sind sie dann auch mehr oder weniger eigenständig. Das heißt, man kann nicht jede Aufgabe einer Person geben, die gerade erst vor 3 Monaten ihren Masterabschluss gemacht hat. Das wird einfach nichts, ja. Man braucht an manchen Stellen einfach promoviertes Personal, das schon einige Jahre wissenschaftliche Erfahrung gesammelt hat. Das heißt, das wird nur in einem Rahmen funktionieren. Und ich glaube, deswegen ist die Gefahr viel, viel größer, dass die Ausweichbewegung in Richtung Projektstellen oder vielleicht auch Befristung über Beamtenstellen geht. Das ist viel, viel riskanter, als dass es zum Prädok geht. Das wäre ja fast schon eher ein Vorteil, weil das immerhin dafür sorgen würde, dass die Leute nicht mehr in so hohem biologischen Alter dann sind in der Größenmasse, wenn sie aus der Wissenschaft rausfliegen. Also noch zu einem Zeitpunkt, wo sie vielleicht noch keine Familie gegründet haben oder noch bessere Chancen haben, sich einen anderen Beruf zu suchen.
Aber dann mit noch höherer Wahrscheinlichkeit vielleicht da gar nicht reingehen, nicht, sondern dann irgendwas anderes machen, nicht, weil sie sich erst recht nicht das antun wollen, dass sie dann
Genau, das kann, ich meine, das ist
in etwas
natürlich
investiert haben, Promotion.
Wissenschaftssystem. Genau, fürs Wissenschaftssystem wäre das schlecht, grundsätzlich, aber für die Leute ist es eigentlich besser, weil sie dann nämlich nicht erst mit Mitte 40 oder Anfang 50 vor diesem Problem stehen.
Schon, aber meine Beobachtung ist ja, dass es schon jetzt so ist, dass es relativ schwierig ist, Leute überhaupt davon zu überzeugen, also vor allem gute Leute davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, zu promovieren und erst recht, dass es
Genau.
sinnvoll ist, zu promovieren an einer Uni und viele gute Leute mitunter auch zu Recht fragen, warum soll ich mir das antun? Ich kann auch irgendwie eine postgraduale Ausbildung in den USA machen, die ist in einem Jahr erledigt und qualifiziert mich auf zum Beispiel dem juristischen Arbeitsmarkt kaum schlechter oder nicht schlechter als eine Promotion außerhalb der Uni. Und die Uni ist dann vielleicht ohnehin keine echte attraktive Perspektive, also macht es die macht das die Arbeitgeberperspektive relativ kompliziert. Das gilt übrigens auch für die Drittmittel, weil Sie jetzt gesagt haben, ausweichen in Drittmittelstellen. Dazu habe ich mal jetzt eine fachliche Frage. Also ich hab das Gesetz so gelesen, den Entwurf so gelesen, dass es offensichtlich geplant ist, auf Drittmittelstellen nur noch Leute einstellen zu dürfen, die die Befristung bereits absolviert haben, die also durch die Regelbefristung durchgegangen sind.
Ja, naja, das stimmt.
Habe ich das richtig verstanden? Ja,
nicht so ganz. Das ist nämlich häufig etwas, was auch falsch verstanden wird. Reden wir über Befristungsgründe oder über die Frage, wo das Geld herkommt. Das sind nämlich zwei verschiedene Dinge. Das heißt, Sie können schon auch noch Promovierende zum Beispiel auf Drittmittelstellen beschäftigen. Nur da ist der Befristungsgrund eben nicht, das ist ein Drittmittelprojekt, sondern der Befristungsgrund ist, es ist eine Qualifikation, die aus Drittmitteln finanziert wird.
Ja, und wie ist das? Ja, dann habe ich es ungefähr vielleicht doch richtig verstanden, weil meine Frage ist die folgende. Das frage ich jetzt als Ex-Arbeitgeber in Deutschland. Ja. Ich habe diverse Drittmittelprojekte dort gemacht. Die waren typischerweise EU-finanziert. Ja, es war also ein klassisches EU-Projekt. Die EU finanziert keine Promotionen. Die EU finanziert Forschungsprojekte. Da können die Leute dann eine Promotion daneben schreiben, wenn sie mögen. Und wenn sie Glück haben, gibt es auch Synergien. Aber die Promotion als solche wird nicht bezahlt. Und was bedeutet das jetzt? Also kann ich so eine Person, die eigentlich promovieren möchte, aber auf einem Drittmittelprojekt sitzt, das mit der Promotion nichts zu tun hat, überhaupt noch befristet aus dem Drittmittelgrund beschäftigen, wenn diese Person nicht vorher die Regelbefristung absolviert hat?
Ja, also ich bin ja keine Juristin, insofern müsste man sich solche Fälle nochmal ein bisschen spezieller angucken. Ja. Ne? Aber ja. Ich kann aber erklären, warum man darauf gekommen ist, das so zu machen. Das hat eben damit zu tun, dass da manchmal Leute einfach auf Stellen saßen, ne, wo sie dann dachten, sie hätten die Qualifikationszeit noch hinten dran, nicht nach WissZVG, und dann hieß es, nein, haben sie leider nicht. Und dann waren keine Zeit mehr für die Promotion. Und das ist eigentlich der Grund, warum man das umgedreht hat, ne? Damit die Leute einfach möglichst diese Qualifikationszeit auch tatsächlich irgendwie nutzen können. Aber das wird natürlich mit manchen Drittmittelgebern dann natürlich ein Problem. Und da muss man dann einfach schauen. Ich meine, im Endeffekt ist es eh so, wenn die Leute auf halben Stellen sitzen, dann fängt die Promotion sowieso in der Freizeit statt, was ein anderer Missstand ist. Also insofern ist die Frage, ob das Gesetz dann, ob das tatsächlich wirklich was am Status quo ändern würde, denn man kann ja vielleicht irgendwas reinschreiben an Qualifikationen. Das ist ja auch noch die Formulierung, es stehen ja nur Qualifikationen drin, ja, und die Dauer muss angemessen sein. Und wenn Sie da reinschreiben, jetzt mal ganz fies auf diese Drittmittelstelle, qualifiziert man sich fürs wissenschaftliche Arbeiten, wird es schon irgendwie gehen. Also ich glaube, da gibt es schon noch genug Lücken, aber das müsste man nochmal richtig juristisch beurteilen.
Ja. Gut, das macht jedenfalls die Situation nicht einfacher, das kann man zumindest das Minimum mal sagen, nicht? Das wird also irgendwie die Kreativität beim Gestalten solcher Dienstverhältnisse stärker fordern, vielleicht das jetzt, und auch erhöhen und mehr verlangen hier, was jetzt die Attraktivität solcher Stellen auch nicht erhöht. Ne? Jetzt nochmal zu diesem, ich möchte noch einmal zurückkommen, weil Sie vorher gesagt haben, dass also die Stimmen, die sich gegen den, gegen Tenure-Track-ähnliche Stellen im Mittelbau stark gemacht hätten, dass die so aus dem traditionellen Wissenschaftsverständnis kämen oder aus dem traditionellen Verständnis, wie Hochschulen in Deutschland organisiert sein sollen. Ich würde Sie gern in dem Kontext fragen, weil Sie auch da die Habilitation als Qualifikationserfordernis irgendwie so zumindest vorausgesetzt haben, als Sie gesagt haben, man muss halt dann, wie kann man sich in der kurzen Zeit qualifizieren und ist das überhaupt möglich und so weiter. Müsste man nicht eigentlich viel radikaler anfangen, sich zu fragen, ob eigentlich diese Qualifikationsanforderungen, so wie sie aussehen derzeit, und die Qualifizierungsvereinbarungen überhaupt geeignete Instrumente sind, um Karrieren planbar zu machen und auch um die Dilemmata, die Sie beschreiben, irgendwie zu beheben. Also reden wir nicht in Wirklichkeit darüber, ob das Sinn macht, dass man sagt, du musst das und das und das, was immer es dann jeweils im Fach ist, erledigt haben, bevor du eligibel für eine Professur bist. Und ob das dann in deinem Fall wirklich eingetreten ist oder nicht, erklärt dir eine Kommission in 10 Jahren, ob das nicht an sich irgendwie stärker noch reformbedürftig wäre, als sie gerade geschildert haben.
Das ist definitiv der Fall und das ist auch definitiv eine der nächsten Baustellen, an die man dran muss, was das dann eigentlich heißt. Wir sind im Moment halt nur beim WissZeit-VG und das ist nun mal ein Gesetz, das Befristungen reguliert in der Wissenschaft. Mhm. Ja, also das heißt, diese Dinge sind jetzt nicht unbedingt Teil des Gesetzes, aber das sind ja auch teilweise Sachen, die mit Fachkulturen zusammenhängen. Deswegen sind das natürlich zwei verschiedene Prozesse, die man natürlich im Zusammenhang diskutieren muss, aber die wir schon auch im Blick haben. Also ich habe jetzt, gerade weil Sie den Newsletter von Amrei Bahr erwähnt haben, ich habe da auch einen Artikel als Urlaubsvertretung geschrieben über die verschiedenen Karrierewege, wie die eigentlich alle in irgendwelche Sackgassen führen, ne? Weil für manche Karrierewege ist eine bestimmte Qualifikation Voraussetzung, die ist aber gleichzeitig Ausschlusskriterium für andere Qualifikationswege und dann suchen Sie sich mal den Weg dadurch, der dann zum Erfolg führt. Ja? Also das ist eigentlich unmöglich. Das heißt, was wir mittelfristig dann auch wieder bräuchten, wäre eine auch noch eine grundsätzliche Reform der gesamten Personalstruktur. Und insofern ist es wichtig, dass ich Ben Hanna eben nicht nur eine Debatte über das WissZeit-VG angestoßen hat, sondern auch über Personalkonzepte an sich, dass sich eben auch Hochschulen zum Teil auf den Weg machen und eben die Frage stellen, was sollen denn eigentlich für Stellen entstehen, was für Voraussetzungen sollen die haben, wie kommen wir da raus? Also ich glaube, dass wir diese Debatten definitiv auch führen müssen und die werden auch weitergehen. Also selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, im Herbst wird irgendwann das WissZeit-VG beschlossen, dann ist da nicht Feierabend von heute auf morgen, sondern dann haben wir die nächste Baustelle, an die wir ran müssen.
Und mit wir meinen Sie weiterhin, ich bin Hanna. Haben Sie sich in der Selbstorganisation irgendwie verändert oder ist das, verzeihen Sie, dass ich das so unhöflich sage, weiterhin das Freizeitvergnügen von ein paar, die besonders engagiert in den Themen sind?
Ja, natürlich ist es Letzteres. Und deswegen, Sie haben uns am Anfang so schön als Organisation, als Netzwerk eingeführt, was eigentlich ja viel zu übertrieben ist, also viel zu formalisiert. Ja, wir sind immer noch eigentlich im Kern drei Leute. Und dann gibt es natürlich eine Community drumherum, die sich auch mit einschaltet in die Debatten. Das brauchen wir ja auch, damit wir Dinge groß machen können, die auch an ihren Hochschulen und in ihren Gremien und so weiter die Tagungen veranstalten, die Diskussionen befördern, die uns dann auch vielleicht mal einladen oder so. Aber letzten Endes sind es immer noch Amrei, Sebastian und ich, die in ihrer Freizeit nebenbei diese ganzen Prozesse irgendwie organisieren und dann Interviews geben, Texte schreiben, in Podcasts gehen, wie so diesen hier, den wir haben. Also da hat sich an der Struktur nichts Wesentliches geändert.
Und ich meine, es gibt ja ein paar Organisationen in Deutschland, die sich um ArbeitnehmerInneninteressen kümmern könnten, von Personalräten über Gewerkschaften bis zu wissenschaftlichen Einrichtungen. Kommt das, wie würden Sie denn die Sensibilisierung dieser institutionalisierten Vertretungen für das Thema beschreiben? Schauen Ihnen die zu und klopfen Ihnen auf die Schulter oder passiert da mehr?
Ja, also ja, das ist unterschiedlich. Also man muss auch wissen, das ist wahrscheinlich in Österreich ähnlich, ne? In Deutschland ist halt auch alles Ländersache, was Bildung betrifft und Hochschulwesen. Und Personalräte, da kommt es drauf an, wie viel die wirklich zu sagen haben. Also es gibt zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen gibt es einen Wissenschaftlerpersonalrat an den Hochschulen. Das führt dazu, dass das wissenschaftliche Personal eine relativ gute Vertretung hat. In anderen Bundesländern, wie ich bin jetzt in Stuttgart, Baden-Württemberg, hat nur einen Personalrat für das gesamte Personal der Hochschule. Und der ist natürlich dann dominiert vom Verwaltungspersonal. Das heißt, die Interessen des wissenschaftlichen Personals spielen da eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Man hat also de facto keinen richtigen kompetenten Ansprechpartner, der wirklich sich für diese Frage beschäftigt. Überhaupt sitzen in Gremien, auch wenn es wissenschaftliches Personal ist, vor allem entfristete Leute, weil die anderen eigentlich gar keine Zeit haben, ja, deren Verträge laufen aus, die sind zu Ende, bevor die Amtszeit endet oder die Leute sind eben mit Bewerbungen und Anträgen und was weiß ich mit beschäftigt. Das heißt, es ist ohnehin schwierig, überhaupt Leute in den Gremien zu vertreten, die überhaupt diese Positionen einbringen können. Also das ist sehr, sehr schwierig. Und dann kommt eben dazu, das hatte ich ja eben schon angesprochen, dass die Gewerkschaften durch die Regelungen des WissZeit-VG aktuell sehr stark eingeschränkt sind, was sie überhaupt machen können. Wenn Tarifverhandlungen sind, dann verhandelt man halt über Gehälter. Viel mehr kann man eigentlich nicht verhandeln. Ja? Das ist schön und gut. Das ist aber für das wissenschaftliche Personal nicht die Frage, die vordergründig interessant ist. Das ist für Verwaltungspersonal ist das super interessant, dass die Gehälter steigen, weil einfach die in den niedrigeren Lohngruppen sind. Das wissenschaftliche Personal hat eigentlich so von der Lohngruppe einen ziemlich guten Lohn. Problem sind die Teilzeitstellen, dann halbiert er sich nämlich. Aber wenn man jetzt von der Vollzeitstelle ausgeht, ist das nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem dort sind eben Befristungen, Arbeitsbedingungen und so weiter. Und das sind Dinge, um die sich die Gewerkschaften aktuell im Rahmen von Tarifverhandlungen nicht kümmern dürfen. Würde das anders, hätten die Gewerkschaften sicher auch mehr Zulauf und hätten auch eine größere Verantwortung, sich da einzusetzen.
Ja, ein Punkt, den Sie so nebenbei jetzt erwähnt haben und den Sie vorher schon mal gesagt haben und der mir auch wichtig erscheint, ist, dass ja in der Novelle jetzt des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes an dem Umstand, dass viele Stellen eben nicht Vollzeit besetzt sind, sondern Teilzeit besetzt und sehr kleinteilig Teilzeit besetzt sind, nichts Grundsätzliches ändert. Es gibt nach wie vor die Möglichkeit, Viertelstellen zu besetzen, und begründet wird das mit dem Umstand, dass es halt Förderorganisationen in Deutschland gibt, die neben einer Förderung auch noch Viertelstellen zulässig machen. Also wenn man irgendwie eine Stiftung hat, die einem die Promotion finanziert, dann darf man daneben eine Viertelstelle irgendwo an irgendeiner Uni haben, ohne dass man das Stipendium verliert. Das ist natürlich ein ganz praktisches Argument, aber es verändert den Umstand nicht, dass es eben in vielen Fächern Menschen gibt, die ganz erheblich weniger als eine volle Stelle haben, daher auch ganz erheblich weniger als ein volles Einkommen und gleichzeitig aber ganz erheblich mehr arbeiten, weil es regelmäßig keine Arbeitszeiterfassung gibt, ja, sodass man gerne auch doppelt so lange arbeiten kann oder dreimal so lange, ohne dass irgendwas passiert. Das gilt aber übrigens auch für Professorinnen und Professoren, die arbeiten, also manche von denen arbeiten auch ganz erheblich viel mehr als eigentlich tariflich oder vertraglich geschuldet. Auch da gilt eigentlich wieder die Frage, also natürlich ist das jetzt kein genuines Wissenschaftszeitvertragsgesetz-Problem, aber mit dem Thema hat es schon auch irgendwie zu tun, nicht? Also könnte sich eine Gewerkschaft darum schon auch irgendwie vielleicht irgendwann mal kümmern wollen oder auch eine Partei irgendwann mal irgendwie darum kümmern wollen. Und man beobachtet ja schon mit Interesse, dass die SPD und auch die Grünen in der Regierung sitzen und trotzdem wir da stehen, wo wir jetzt stehen. Nicht? Bei der FDP wundert es vielleicht nicht so. Punkt. Ja, vielleicht.
Also es ist natürlich ein Problem, dass das Ministerium, das für diese Fragen in erster Linie zuständig ist, nun in FDP-Hand ist. Ne? Und deswegen haben natürlich die anderen Parteien immer Schwierigkeiten. Der Gesetzentwurf kommt nun mal davon. Und das merkt man ja auch in anderen Bereichen, ne? Dass die Ampel überhaupt eine sehr, sehr streitfreudige Koalition ist und viele Dinge auch nicht so ohne weiteres durchsetzen kann, weil es genau an dieser Bruchstelle dann hängt. Ja, und ich meine jetzt Arbeitszeiterfassung, das ist auch noch so ein wildes Thema. Das ist eigentlich ja schon längst verpflichtend, ja. Also die EU hat das auch nochmal klargestellt, der EuGH. Und eigentlich muss man das nur nochmal in Gesetzesform gießen. Aber sobald dieses Urteil kam natürlich aus der Wissenschaft sofort Stimmen, ne? Das kann man ja da nicht machen und so weiter. Aber das ist etwas, es ist einfach nur mal verpflichtend. Für die Professoren nicht, ne? Die sind sowieso raus, weil die im Beamtenrecht und eine besondere Stellung haben. Aber für das sonstige Personal an Hochschulen ist es eigentlich verpflichtend. Und natürlich will das niemand, ja, vorgeblich, weil man natürlich die Kreativität nicht beschränken darf. Aber die Realität sieht einfach so aus, würden wir die Arbeitsstunden tatsächlich realistisch erfassen, würde natürlich sichtbar werden, dass, weiß ich nicht, ein Drittel der Arbeit einfach nicht bezahlt wird, und dann hätten wir natürlich dokumentiert ein riesiges Problem, wo auch ein Handlungsbedarf auf den Wissenschaftseinrichtungen lasten würde. Ja, und das will man natürlich nicht. Ne? Was nicht erfasst ist, kann natürlich auch nicht belangt werden.
Ja, das Handlungsproblem wäre mit Geld relativ schnell zu erledigen. Nicht, müsste man halt einfach bezahlen. Und das gilt auch für die ProfessorInnen. Nicht das, also die Sonderstellung ist jetzt nicht so, also weiß nicht, ja.
Wobei ich ja schon sagen würde, dass, ne, wenn man mal an das Gesamtsystem rangeht und all diese Probleme, die wir jetzt angesprochen haben, bearbeitet, dann würde die Arbeitslast schon auch runtergehen. Denn die Leute arbeiten unter anderem auch deswegen so viel mehr, weil sie natürlich ständig irgendwas machen müssen, um den nächsten Karriereschritt zu schaffen, weil sie nämlich raus sind aus dem Rennen. Die sind ja auch leicht auszunutzen, ja, weil man immer sagen kann, naja, wenn du das nicht machst und dann habt halt vielleicht jenes nicht und so weiter, dann hat man diese starken Abhängigkeiten von den Vorgesetzten. Wenn man an diesen Stellschrauben drehen würde, könnte man natürlich bestimmte Aufgaben, die jetzt ständig anfallen, auch einfach rauswerfen aus dem System, sodass ein bisschen mehr Zeit da ist.
Jetzt reden wir über relativ viele ganz fundamentale Dinge, und wir haben vorher über den parlamentarischen Prozess geredet. Gibt es eigentlich irgendwelche Stellungnahmen der Opposition zu dem Vorgang? Also finden Sie?
Also Stellungnahmen nicht. Es gibt ab und zu mal irgendwelche Anfragen im Bundestag, ja, zum Prozess des Wisszeit-VGE. Und es hat auch Gespräche natürlich mit den Sachverständigen, vor allem aus der CDU gegeben und mit der Linkspartei. Mhm. Gut, die sind ohnehin nicht diejenigen, die man überzeugen muss in diesen Fragen. Insofern, die müssen sich schon auch damit beschäftigen. Aber das ist jetzt nicht, es liegt nun mal einfach in Regierungshand im Moment.
Ja. Mhm. Gut, Frau Eichhorn. Ich glaube, wir haben einen ersten Überblick wieder mal über, wo wir stehen. Ich drohe gleich an, dass ich mir erlauben werde, Sie wieder einzuladen, wenn dann dieses Gesetz irgendwie beschlossen worden sein wird. Bis dahin will ich Sie aber noch fragen, ob ich was vergessen habe, was ich Sie fragen hätte sollen, was Sie noch von sich aus anbringen wollen.
Ich glaube, es ist einfach jetzt schon durchgekommen wieder, dass es eine unglaublich komplexe Lage ist und wir so viele Dinge berücksichtigen müssen, ja, und an so vielen Stellen auch noch andere Parameter zu beachten haben, die nicht das WIS-ZVG betreffen. Ich glaube, das ist auch immer wichtig, das sich nochmal klar zu machen. Die Situation ist halt unglaublich komplex. Wir sind jetzt in einem Gesetz dran, das sicher nicht alle Probleme lösen wird, aber wir haben das natürlich im Blick und wir versuchen dann auch, die nächsten Debatten auch wieder anzustoßen, damit es dann dort auch weitergeht. Das ist nun mal leider etwas, was man nicht am Reißbrett so mit einem Pinselstrich in Ordnung bringen kann.
Mhm. Und wenn man sich einbringen möchte in den Prozess, weil man betroffen ist oder interessiert ist daran, was ist die beste Methode, das zu tun derzeit?
Auch da gibt es verschiedene Wege. Also ich sage immer, was das Beste ist, ist auch immer spread the word, ne? Also es gibt immer noch genug Leute, die nicht hinreichend informiert sind, einfach weiter die Message weiterzutragen. Das gilt insbesondere dann, wenn man an Institutionen arbeitet, wo sehr viel ausländisches Personal ist, weil die meistens die deutsche Sprache nicht sprechen, die deutsche Rechtslage nicht kennen. Also da ist, glaube ich, noch ein sehr großer Bedarf, einfach Informationen weiterzutragen. Man kann sich in Gremien engagieren, in Gewerkschaften, in Mittelbauinitiativen. Man kann auch, wie gesagt, mal eine Veranstaltung machen, eine Tagung, mal einen Artikel schreiben. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man etwas tun kann. Manches ist ein bisschen mehr Aufwand, ein bisschen weniger Aufwand. Manches erfordert mehr, ist weniger anonym als anderes. Also da muss man dann schauen, was zu einem passt. Aber wenn man sich engagieren möchte, gibt es sehr, sehr viele verschiedene Wege inzwischen.
Mhm. Gut. Vielen, vielen herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich sehr darauf. Ich danke Ihnen für heute. Ich danke Ihnen, die Sie zugehört haben, dafür, dass Sie das getan haben. Ich hoffe, Sie bleiben interessiert. Ich hoffe, wir bleiben verbunden. Und vor allem hoffe ich, dass wir alle so lange wie möglich, so gesund wie möglich bleiben oder es so rasch wie möglich wieder werden. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören.
Danke.